Die Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Die Welt ist aus den Fugen geraten. Das wissen wir nicht erst seit den Terroranschlägen von Paris. Das wissen wir schon seit 2001 und den Angriffen mitten ins amerikanische Herz. Die Flüchtlingswelle nicht zu vergessen und viele andere Krisenherde in aller Welt. Einer, der tagtäglich damit befasst ist und sich damit befassen muss, ist der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier. Der SPD-Mann hat den Hörsaal besucht, den an der Freien Universität Berlin, und hat sich mit Studierenden über die angespannte Lage unterhalten. 70 Jahre nach Gründung der Vereinten Nationen hat er zu erklären versucht, was uns alle doch irgendwie zusammenhält. Er geht darin auch auf gut gemeinte Ratschläge ein, die ihm junge Erwachsene erteilen, meist in den sozialen Netzwerken, wenn er mal wieder auf Weltreise geht. Und er sagt gleich, warum er sie nicht befolgen kann.
Liebe Studierende, ich freue mich natürlich riesig über einen so vollen Saal. Es ist nicht nur dieser, sondern nebendran sitzen auch noch einige. Wie ich mich auch über die Einladung hierher freue. Meine Universitätszeit liegt schon ein bisschen zurück, selbst wenn man mir das nicht ansieht, meine Damen und Herren. Aber ich bin jetzt gerade in diesen Tagen auch wieder ein bisschen stärker damit berührt, weil meine Tochter gerade ihr Studium aufgenommen hat, nicht in Berlin, aber in einer anderen Stadt, die auch gerade hip sein soll, in Leipzig nämlich. Was meine eigene Studienzeit angeht, lassen Sie mich gleich am Anfang ein paar Wahrheiten sagen, die ja gesagt werden müssen, bevor irgendwelche Spekulationen aufkommen. Eigentlich wollte ich nicht Jurist werden, sondern in meiner früheren Jugend, so als Schüler, als ich anfing, Zeitung zu lesen und gleichzeitig Fußball zu spielen, war ich eigentlich fest davon überzeugt, nur der Beruf des Sportjournalisten könnte mich wirklich überzeugen. Das hat dann nicht ganz so lange angehalten. Am Ende der Schulzeit war es dann eher die Architektur, zu der ich mich hingezogen fühlte. Und am Ende ist es Juristerei geworden. Das Brot- und Butterstudium, wenn man so will. Leidenschaft versus Vernunft. Die große Lebensfrage im Allgemeinen und in der Studienwahl im Speziellen. Ein Professor bei mir damals an der Universität hat von einer Begegnung erzählt, in der mehrere junge Studenten sich ganz heiß mit großer Leidenschaft über die richtige Studienwahl unterhalten haben und unter der Maßgabe diskutiert haben, was ist eigentlich das Ehrwürdigste und was ist eigentlich das älteste Studienfach und damit das Wertvollste. Ein Medizinstudent sah also, als Gott dem Adam die Eva aus der Rippe geschnitten hat, da war das der erste chirurgische Eingriff in der Geschichte. Und deshalb kann es ja gar nicht anders sein, muss Medizin das älteste Fach sein. Und es gab eine Architekturstudentin in dieser Runde und die sagt, nee, das kann ja nicht sein, weil schon viel früher hat ja Gott aus dem Chaos die Erde erbaut. Also muss es Architektur vorher gegeben haben. Und dann kam der Jurist und sagt schlicht und einfach, ihr mögt ja argumentieren, wie ihr wollt, aber wisst ihr eigentlich, woher das Chaos kommt? Liebe Studierende, Stichwort Chaos, mein Vortrag heißt Welt aus den Fugen, die internationale Ordnung 70 Jahre nach Gründung der Vereinten Nationen. Und ich schlage vor, lassen Sie uns an dem Punkt beginnen, den wir ganz zu Recht, wenn nicht hier, dann doch an einigen Orten dieser Welt auch durchaus feiern, weil die Gründung der Vereinten Nationen, das ist in der Tat wirklich ein wegweisender Moment für die Menschheit gewesen und die Wertschätzung sollte anhalten. Nur das eigentlich Erstaunliche an diesem Moment ist doch, das geschah damals nicht auf der grünen Wiese, nicht bei eitel Sonnenschein, sondern es war 1945. Die Weltordnung war nicht nur aus den Fugen, sondern sie lag in Schutt und Asche. Und auf diesem Tiefpunkt, auf den Trümmern des Zweiten Weltkriegs, über den Gräbern von über 50 Millionen Toten und im schon wieder aufziehenden Winter eines neuen Kalten Krieges, da gelang es den Gründermüttern und den Gründervätern, ihre Vision von einer friedlichen Welt in ein neues Fundament ein Fundament von Ordnung zu gießen. Und das war damals, gleich nach dem Krieg, die Charta der Vereinten Nationen. Ich finde, das ist ja nicht nur ein historischer Sachverhalt, sondern das sendet ja auch durchaus positive Botschaften ins Heute. Ja, wir leben in unfriedlichen Zeiten. Aber genau genommen, das Fundament der Vereinten Nationen, es trägt immer noch und ist jetzt unsere Aufgabe, die Aufgabe unserer Generationen, auf diesem Fundament unser Zusammenleben immer wieder neu zu organisieren. Das Gründungsmoment vor 70 Jahren zeigt, und das ist die Verantwortung, die wir spüren sollten, im Prinzip jedenfalls, geht es, sich diesen neuen Herausforderungen immer wieder zu stellen und das in dem Wissen, wir können Ordnung gestalten, wenn wir die Bereitschaft und den Willen dazu mitbringen. Natürlich geht das nicht alleine, es hängt nicht allein an unserer Entscheidung, aber wir tun es in dem Wissen, dass ganz vielen an dieser Ordnung gelegen ist und an der Erneuerung dieser Ordnung ebenso. Mindestens kann ich das sagen für unsere europäischen Partner. Ich kann es mit Sicherheit sagen für unsere transatlantischen Partner. Aber ich sage das auch durchaus und mit einiger Erfahrung für die ganz schwierigen Partner, die wir ja auch erleben, zum Beispiel Iran und Saudi-Arabien. Auch dort muss es eine Verantwortung für Ordnung geben. Ich habe auf einer Sicherheitskonferenz in Amman, wo die ganze Nachbarschaft Syriens vertreten war, ich habe gesagt, es muss eine Verantwortung jenseits von nationalem Interesse, nationalem Ehrgeiz und nationalem Stolz gehen. Eine Verantwortung, die immer über die Grenzen des eigenen Landes hinausgeht. Und das kann man dann einleuchtend machen, wenn man sich nochmal bewusst ist, worum es eigentlich geht, wenn wir über Ordnung reden. Und was ist eigentlich der Gegenbegriff von Ordnung? Und die meisten von Ihnen würden jetzt sagen, Ordnung, das liegt auf der Hand, der Gegenbegriff muss eigentlich Unordnung sein. Und das klingt so ein bisschen danach, wie wenn man sein eigenes Zimmer nicht ordentlich aufgeräumt hätte. Aber darum geht es natürlich überhaupt nicht. Sondern in der internationalen Politik ist der Gegenbegriff von Ordnung nicht Unordnung, sondern Gewalt. Und darum geht es bei der Herstellung von Ordnung immer auch um die Verhinderung von Gewalt. Gewalt, wie sie sich ganz sichtbar für jeden von Ihnen und spürbar jeden Tag, jedenfalls dann, wenn man den Fernseher oder das Radio anmacht, Gewalt, wie sie sich in den verheerenden Konflikten entfesselt, in Syrien, im Irak, im ganzen Krisenbogen von Libyen bis Afghanistan, in vielen Teilen Afrikas, nicht so repräsentiert in den deutschen Medien, aber eben auch dort, wo wir die Frage von Krieg und Frieden für alle Zeit entschieden hielten. Auch auf dem europäischen Kontinent ist die Frage von Krieg und Frieden mit Blick auf die Ukraine zurückgekehrt. Die Ballung von Krisen in unserer Zeit, die Flut von furchtbaren Bildern jeden Abend in den Nachrichtensendungen, Sie werden sich das auch schon gefragt haben, ist das eigentlich eine zufällige Zusammenballung? Und da steckt dahinter mehr. Ich glaube, die Zeit, die Gewaltsamkeit, die wir erleben, das ist die Folge einer Erosion von bestehender Ordnung. Das Ringen um Einfluss, der Kampf um Gestaltung und Dominanz, da verschieben sich im Augenblick ganz sichtbar tektonische Platten in der Welt, jedenfalls diejenigen, mit denen wir gewohnt waren zu leben. Und es klaffen Gräben auf, so wie Sie sie auf der Skulptur dort oben, die vor dem Gebäude der Vereinten Nationen New York steht, so wie die Gräben, die Sie dort auf dieser Skulptur sehen. Warum erodiert gerade in diesen Jahren eine Ordnung in dieser Geschwindigkeit, mit dieser Dynamik, und warum erzeugt sie dieses Maß an Gewaltsamkeit? Das kann man sich nur erklären, wenn man selbst noch mal ein wenig den Blick nach hinten wirft, mindestens 25 Jahre zurück. Wir kommen aus einer Welt, die die meisten, die Jüngeren von Ihnen, überhaupt nicht mehr erlebt haben. Die Zeit der Blockkonfrontation, in denen sich ein Block geführt von den Amerikanern, gegenüber sah ein Block geführt von den Russen oder von der Sowjetunion. Und diese Zweiteilung der Welt, die hatte eine ganz zynische Gewissheit. Jeder musste sich zuordnen, entweder dem einen oder dem anderen, und man konnte sehr genau, relativ genau kalkulieren, wie die andere Seite, wie die jeweils andere Seite auf krisenförmige Entscheidungen reagieren würde. Dann kam 1990 der Fall der Mauer, dann der Zerfall der Sowjetunion. Und mit dem Zerfall der Sowjetunion nicht nur die Erosion, sondern die Implosion einer bestehenden Ordnung und damit das Ende der Zweiteilung der Welt, das Ende der Blockkonfrontation. Dass wir um Gottes Willen nicht beklagen sollten, wir sind die eigentlichen Nutznießer. Durch das Ende der Blockkonfrontation wurde deutsche und europäische Einheit überhaupt erst möglich. Jetzt nähert sich das schon etwas den Jahren, die Sie bewusster miterlebt haben. Wir hatten dann Mitte der 90er Jahre, hatten wir eine Zeit, in der alle realisiert haben, mit der alten Welt ist es vorbei, das ist auch gut so, und die neue Welt ist bunt und die Verantwortung verteilt sich auf verschiedenen Schultern in der ganzen Welt. Die neue Welt ist nicht zweigeteilt, nicht bipolar, sondern die neue Welt ist multipolar. Manche schrieben vom Ende der Geschichte, weil der große Systemantagonismus hinweg war und die neue bunte multipolare Welt sollte für ewige Sicherheit und möglichst auch Wohlstand sorgen. Daraus ist, wenn man zurückblickt in diese 90er Jahre, am Ende nicht viel geworden. Die Hoffnung, dass sich Verantwortung auf vielen Schultern verteilt und alle bereit sind, diese Verantwortung in gleichen Shares zu tragen, diese Verantwortung hat sich nicht erfüllt. Aus der bipolaren ist keine multipolare Welt geworden und die multipolare konnte nicht ersetzt werden durch unipolares Handeln der einzigen verbliebenen Weltmacht, der USA, sondern am Ende haben wir einen Zustand, den ich als nonpolar bezeichne. Das heißt, es gibt keine Ordnung, die sich im Augenblick auf einen, auf zwei oder einige wenige fokussiert. Und das, was sich gegenwärtig abzeichnet, ist im Grunde genommen, ich beschreibe es, als eine Suchbewegung. Die Welt ist auf der Suche nach einer neuen Ordnung, aber diese Suche verläuft eben nicht wie ein friedlicher Seminardiskurs am Otto-Suhr-Institut, sondern diese Suche nach Ordnung, die verläuft gewaltsam. Das ist das Ringen, auch das militärisch konfrontative Ringen um Einfluss und Dominanz. Muss uns das verzweifeln lassen? Ich finde nicht. Das Ringen um Ordnung, und das ist aus meiner Sicht die Parallele zwischen dem Gründungsmoment der Vereinten Nationen nach dem Zweiten Weltkrieg und heute. Der gewaltige Unterschied, der springt allerdings auch ins Auge. Unterschiede sind zum Beispiel, dass gegenüber diesem Gründungsmoment die Welt ganz sichtbar kleiner geworden ist, zusammengewachsen ist, technologisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich, dass Grenzen verschwimmen, dass auch die Unterschiede zwischen Innen- und Außen und damit auch von Innen- und Außenpolitik immer stärker verschwimmen. Und möglicherweise wird das nirgendwo in der Politik so deutlich wie am Schicksal der Hunderttausenden, die im Augenblick aus den Krisengebieten fliehen und Zuflucht bei uns suchen. Syrien, ein scheinbar ferner Konflikt in einem fernen Land. Aber die Menschen sind hier, hier vor unserer Tür. Und ich weiß von Ihrem Präsidenten aus der Vorbereitung, wie unglaublich viele Studierende und Angehörige der Freien Universität sich für die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen engagieren. Dafür will ich jedenfalls all denjenigen, die sich engagieren, meinen Respekt zollen, auch der Leitung der Freien Universität, die mit dem Welcome at FU Project ein umfangreiches Paket von Kursen und Angeboten auf den Weg gebracht hat, um Flüchtlingen eine Einladung ins Studium und hier in die Universität zu ermöglichen. Dafür meinen herzlichen Dank und dafür dürfen Sie ausnahmsweise in der Vorlesung klatschen, meine Damen und Herren. Aber die Frage bleibt natürlich, wie reagieren wir politisch auf diese großen Fluchtbewegungen, von denen ich spreche, gerade wenn denn stimmt, was ich vorhin gesagt habe, dass das Innen- und Außen- und Innen- und Außenpolitik immer stärker verschwimmt, dass die Bedeutung von nationalen Grenzen schwindet. Wie reagieren wir darauf? Und ich glaube, es ist gerade der falsche Moment, um mit der Verringerung des Bedeutungsgehaltes von inneren Grenzen innerhalb der Europäischen Union, dass es falsch ist, darauf mit der Wiedererrichtung von mentalen Grenzen zu reagieren. Es ist der falsche Moment, wie ich finde, für eine Debatte über deutsche Leitkultur, sondern es ist eher die Zeit für eine Frage wie, wie wollen wir eigentlich über die Grenzen hinweg zusammenleben? Für die Frage, was hält uns eigentlich zusammen in dieser Welt und was können wir und was müssen wir international voneinander erwarten? Das, und das ist gar nicht so abstrakt, wie Sie gleich feststellen werden, das alles versteckt sich hinter der Frage einer internationalen Ordnung und wie wir sie in diesen Tagen modernisieren müssen. Es gibt auf diese Frage ganz viele Antworten. Ich will eine einzige versuchen. Und die beginnt, das müssen Sie jemandem wie mir nachsehen, der in Ihrem Alter Willy Wellen auf Sticker auf sein Auto geklebt hat, eine Ente. Die meisten wissen nicht mal, dass das ein Auto ist, die Jüngeren jedenfalls nicht. Und deshalb beginnt diese Geschichte mit Willy Brandt. In seiner allerersten Rede als Bundeskanzler vor dem Bundestag hat er einen wunderbaren Satz gesagt, an dem ich jetzt gerade in meiner Rede vor den Vereinten Nationen noch mal erinnert habe. Diesen wunderbaren Satz, wir Deutschen wollen ein Volk guter Nachbarn sein. Das war 1969 und damals galt dieser Satz natürlich vor allem Polen, Frankreich, allen Nachbarn in Europa, die Jahre vorher großes Leid von Nazi-Deutschland erfahren hatten. Aber heute, wenn wir hier mitten unter uns den Menschen begegnen, die vor der Gewalt aus Damaskus oder hören Sie die Nachrichten heute aus Aleppo oder Erbil im nördlichen Irak, wenn all die heute bis nach Berlin fliehen, dann spüren wir ganz unmittelbar, dass auch diese Weltgegenden offenbar in einem gewissen Sinne zu Nachbarschaften geworden sind. Und müssen wir dann nicht Willy Brandts Satz in einem ganz neuen Licht verstehen? Ich finde, in einer Zeit, in der die Welt zwar kleiner, aber die Krisen eher größer geworden sind, da ist es eher Zeit, nicht mentale Grenzen hochzuziehen, sondern da sollten wir aufs Neue bekräftigen, wir Deutschen wollen ein Volk guter Nachbarn sein und ich füge hinzu, den Nahen und den Fernen gleichermaßen. Gute Nachbarschaft, das ist übrigens ein Begriff, der kommt in merkwürdig vielen Sprachen dieser Welt vor. Das erlebt man in der Diplomatie nicht ganz so häufig. Häufig haben wir Übersetzungsschwierigkeiten, wenn wir unsere Haltungen in andere Sprachen übersetzen wollen. Bei guter Nachbarschaft ist das nicht so. Das ist ein Begriff, den gibt es fast überall. Und das ist eine gute Analogie, um das jetzt auf Aufgaben der Diplomatie heute zu übertragen. Denn Nachbarschaften, genau wie internationale Ordnungen, werden nur funktionieren, wenn ihre Bewohner Verantwortung übernehmen, gerade auch jenseits des eigenen Gartenzauns. Ich sage meinen internationalen Kollegen immer, Nachbarn müssen sich ja nicht mögen, müssen nicht jeden Abend zusammen in der Kneipe sitzen, aber sie müssen in der Lage sein, gemeinsam Probleme zu lösen, die sie gemeinsam treffen. Das Funktionieren des Sicherheitsrates, das ist im Grunde genommen genau ein solches Beispiel. Und insbesondere dort im Sicherheitsrat das Verhältnis zwischen Russland und den USA. Natürlich ist es kontraproduktiv, wenn Russland jetzt einseitig militärisch in den Syrien-Konflikt eingreift, mit den Folgen wie eben beschrieben. Und natürlich hat es die Verhandlungen hin zu einem Waffenstillstand, auf die viele, auch ich, während der Generalversammlung in New York gehofft hat. Natürlich hat das diese Erwartungen zunächst mal enttäuscht und den Verhandlungsprozess selbst weit zurückgeworfen. Aber dennoch suche ich, wo ich noch kann, das Gespräch mit meinem amerikanischen und russischen Kollegen. Ich suche das Gespräch deshalb, weil klar ist, wir brauchen natürlich die Amerikaner. Aber wir brauchen auch genauso Russland für eine Lösung in Syrien. Wir brauchen militärischen Einsatz im Kampf gegen ISIS. Aber ich glaube, fast jeder, mit dem ich rede, ist davon überzeugt, dass eine politische Lösung für Syrien, eine Lösung, die die Zukunft dieses Landes sichert, auf dem Schlachtfeld nicht zu erringen ist, sondern dazu muss es uns gelingen, alle Verhandlungspartner an den Tisch zu bringen. Dazu gehören die Amerikaner, die Russen und die Europäer. Aber es wird eben nie gehen ohne die regionalen Player, will sagen, die Nachbarstaaten Syriens in der Region. Ich will Ihnen jetzt nicht umfangreich einen Reisebericht von den zurückliegenden Tagen berichten über Iran und Saudi-Arabien oder in der Türkei. Auf unterschiedliche Weise sind das alles keine ganz einfachen Gesprächspartner, sogar in Einzelfällen ganz schwierige Gesprächspartner. Und trotzdem ist der Rat falsch, den mir viele geben. Viele sagen und schreiben es auch in den Tageszeitungen, warum redet ihr eigentlich überhaupt mit denen? Oder ich könnte, wenn ich abends noch keine schlechte Laune habe, dann schaue ich mir die Kommentare auf meiner Facebook-Seite an. Und jetzt im Umfeld dieser Reise nach Iran und Saudi-Arabien, dann finden Sie dann hundertfach, tausendfach den Hinweis darauf, warum ich nicht mit dem Iran reden soll. Das ist die eine Gruppierung. Die zweite beschreibt dann in langen Kommentaren, warum man auf keinen Fall mit Saudi-Arabien reden darf. Und die dritte sagt mit Blick auf die augenblicklichen Auseinandersetzungen, ein deutscher Außenminister darf dann gefälligst auch nicht mit der Türkei reden. Alles wohlmeinende Ratschläge, aber für die Außenpolitik unbrauchbar. Ich habe deshalb einigen, die mit diesen Ratschlägen auf mich zukamen, einigen gesagt, man muss sich dann auch entscheiden. Und das ist eine Entscheidung, die muss man dann auch sehr verantwortlich treffen. Man kann sich entscheiden, mit all denjenigen nicht zu reden. Aber man kann nicht beides haben. Auf der einen Seite eine Friedenslösung für Syrien und auf der anderen Seite mit keinem, den man unangenehm empfindet, nicht sprechen zu wollen. Umgekehrt, wer nicht mit diesen Akteuren reden will, der darf eigentlich nicht von sich behaupten, dass er wirklich Frieden für Syrien will. Der Konflikt in Syrien wird nur zu lösen sein, wenn es uns gelingt, auch diese schwierigen Akteure zum Mittun zu bewegen. Das Problem ist nur, es reicht ja noch nicht mal, dass wir mit ihnen reden, sondern wir müssen sie ja dahin bringen, dass sie miteinander reden. Und das ist das eigentlich schwierige Stück, an dem wir sind. Und der Weg bis dahin mag auch noch ein weiter sein. Wir Deutschen jedenfalls, finde ich, mit unserer Erfahrung und mit unserer Verantwortung aus der Geschichte haben die Pflicht, ich empfinde es so als deutscher Außenminister, solche Gesprächskanäle, wo sie nicht bestehen, möglich zu machen, politische Prozesse zu unterstützen. Und natürlich gilt, und das gilt erst recht für die Außenpolitik, auch Außenpolitik ist am Ende immer nur die Kunst des Machbaren. Unsere Hebel sind begrenzt. Ich sage aus meiner Praxiserfahrung immer, man braucht einen ausgeprägten Mangel an Schlafbedürfnis. Jedenfalls brauchen Sie viel Zeit, um die schwierigen Partner dahin zu bringen, wo man sie eigentlich haben muss. Ist das hoffnungslos? Man könnte den Eindruck haben, und wenn ich in solchen Diskussionen, wie wir sie gleich miteinander haben werden, bin, dann hat natürlich jeder den Eindruck, der Zustand dieser Welt war nie schlimmer als im Augenblick und eigentlich gibt es gar keinen Weg heraus. Und dann kommt die Frage regelmäßig, ist deshalb außenpolitisches Bemühen überhaupt noch erfolgversprechend? Und deshalb muss man auch immer die Gegengeschichte erzählen und sagen, dass diese Forderung nach strategischer Geduld durchaus ihre Berechtigung hat, denn es gibt auch Hoffnungszeichen. Es gibt Belege dafür, dass sich Beharrlichkeit in der Außenpolitik selbst bei schwierigsten Konflikten durchaus lohnt. Nehmen Sie das Thema Iran. Ich war zum ersten Mal im Jahre 2005, da begann meine erste Amtsperiode als Außenminister, bevor die Mehrheit der deutschen Wähler der Meinung waren, ich müsste in die Opposition. Aber das habe ich mir nicht gefallen lassen, sondern komme wieder, wie Sie festgestellt haben. Aber das führt halt zu dem Zufall, dass ich vor 10 Jahren an diesen Verhandlungen schon beteiligt war. Und ich habe über alle Bewegungen der letzten Jahre hinweg häufig genug gemerkt, wie frustrierend das ist, wie häufig diese Verhandlungen unterbrochen waren, nicht vom Fleck kamen, abgebrochen waren, wieder aufgenommen worden sind. Und es gab oft genug Gründe zu verzweifeln und zu sagen, ja, in der Tat, eigentlich ist schon belegt, dass sich außenpolitische Bemühungen nicht rechnen, nicht lohnen. Und trotzdem ist gerade diese Verhandlung mit dem Iran das Gegenbeispiel für die vielen Zweifler. Weil hier an dieser Stelle kann man zeigen, dass sich Beharrlichkeit lohnt, selbst wenn man sie über 10, genauer gesagt sogar 12 Jahre braucht. Und am Ende in diesem Sommer, im Juni, ist es dann gelungen, nach 2 Verhandlungsrunden, die wir am Schluss hatten, in Lausanne und in Wien, ein Abkommen zu unterzeichnen, das erstens dem Iran den Griff zur Atombombe dauerhaft verweigert und verhindert. Zweitens, und das ist mindestens genauso wichtig, dieses Atomabkommen ist nicht nur ein Atomabkommen, sondern es öffnet vielleicht eine neue Tür. Es gibt keine Garantie. Aber unsere Hoffnung, die wir mit diesem Atomabkommen verbunden haben, ist schon die, dass es vielleicht auch neue Optionen für eine neue Ordnung im Mittleren Osten schafft, indem man den Iran aus seiner isolierten Haltung herausführt und von einem Spoiler der mittelöstlichen Ordnung nach und nach hin zu einem konstruktiven Partner entwickelt. Ob das gelingt, ist eine offene Frage. Im Augenblick spricht vielleicht sogar mehr dagegen als dafür. Nur so etwas, solche Prozesse kommen nie von selbst. Frieden und Stabilität fällt nie vom Himmel, sondern die muss errungen und die muss erarbeitet werden. Und deshalb war mein Satz, den ich auf der Pressekonferenz nach der Unterschrift des Atomabkommens in Wien gesagt habe, die Verantwortung der 3+3, die dieses Atomabkommen mit dem Iran ausgehandelt haben, die endet nicht heute, sondern sie tritt im Grunde genommen in eine nächste Periode. Die Verantwortung nämlich, dem Iran jetzt einen Weg zu zeigen, wie er sich aus der bisherigen Haltung verabschiedet und dazu beiträgt, dass mehr Sicherheit und nicht weniger Sicherheit im Mittleren Osten entsteht. Es muss auch im Mittleren Osten so etwas reifen wie das bei uns, mitten in der Zeit des Kalten Krieges, das Gefühl davon, dass man Sicherheit am Ende nicht nur gegeneinander erringen kann. Die Staaten mögen alle Geld genug haben, oder viele von ihnen jedenfalls, um sich hochzurüsten. Das wird am Ende nicht die Sicherheit bringen, die sich die meisten erhoffen, sondern echte Sicherheit, und das ist unsere europäische Erfahrung mittlerweile, echte Sicherheit lässt sich nur miteinander erringen und deshalb muss man echte Sicherheit miteinander erarbeiten, statt immer nur prekäre Sicherheit voreinander zu suchen. Nun werden Sie sagen, starke These, aber was heißt das konkret? Ich will Ihnen ein Beispiel nennen, damit Sie so ein bisschen verstehen, womit sich Außenminister beschäftigen, wenn sie nicht in Universitätshörsälen auftreten und wie man versucht, schwierige Partner zueinander zu bringen. Sie haben das alles verfolgt um Libyen herum. 2011 das Bombardement, Gaddafi tot, die Erosion einer staatlichen Ordnung eigentlich nichts mehr vorhanden. Es gibt in Libyen 100 bewaffnete Gruppierungen, Milizen, die gegeneinander kämpfen, und gleichzeitig versinken die staatlichen Funktionen sozusagen im Chaos. Das war eine Situation, in der wir dieses Jahr im Sommer gesagt haben, wir sind völlig ungeeignet, um dort in Libyen zu vermitteln. Aber vielleicht kann man denjenigen, die vermitteln, wenigstens ein bisschen helfen. Die Überlegung war, die wichtigsten Konfliktparteien in Libyen an einen Tisch zu holen. Der Prozess beginnt immer damit, dass man zunächst mal versuchen muss, zu analysieren, zu identifizieren, wer sind eigentlich die wichtigen Konfliktparteien? Wer sind diejenigen, die, wenn man sie am Tisch hat, auch in der Lage sind, mutig genug, einflussreich genug sind, um unterschriebene Vereinbarungen auch durchzusetzen? Das ist gelungen, das hatten wir dann auf 4 Gruppierungen eingeschränkt. Und dann war die Frage, wo redet man mit denen? In Libyen ist schlecht möglich im Augenblick. Fliegen auch unsere Piloten nicht so gerne hin im Moment. Und wir haben sie dann nach Berlin eingeladen. Und wir haben ihnen sogar ein Flugzeug nach Tripolis geschickt, um sie dort abzuholen. Und dann sehen Sie mal, wo die Schwierigkeiten in solchen Verhandlungen ganz am Anfang beginnen. Da sind jetzt Leute von den 4 wichtigsten Konfliktparteien, die haben noch nie miteinander gesprochen, geschweige denn verhandelt, sondern die haben jetzt jahrelang nur aufeinander geschossen. Was glauben Sie, was die gesagt haben, als das Flugzeug da stand? Da haben die gesagt, mit diesen Typen da drüben setzen wir uns nicht in dasselbe Flugzeug. Die haben den Tod meiner halben Verwandtschaft zu verantworten, mit dem setze ich mich nicht ins selbe Flugzeug. So war das dann. Und dann, ich war gerade in Brüssel unterwegs, kam dann der Anruf, also alles schön und gut, Flugzeug da, Flugzeug gelandet, aber ich steige nicht ein. Die wollen ein zweites Flugzeug haben. Dann habe ich gedacht, wenn du jetzt ein zweites Flugzeug dahin schickst, mal vorausgesetzt, wir hätten eins gehabt, dann hast du immer noch 2 Gruppierungen, die dann immer noch nicht einsteigen. Also 4 Flugzeuge für diese 4 Gruppierungen ist ein bisschen übertrieben. Außerdem, und das war der entscheidende Grund, wir haben am Ende entschieden, kein eigenes Flugzeug zu schicken, deshalb, weil das Einsteigen in dieses Flugzeug war jetzt der erste Test, ob die eigentlich einen wirklichen Willen haben, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und am Ende, 2 Stunden später, sind sie eingestiegen. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Sie sind geflogen, sie sind in Berlin gelandet, und als sie in Tegel ankamen, hatten sie alle den Eindruck, nun haben wir lange genug neben denen gesessen, jetzt gehen wir in unsere Hotels. Und natürlich hatten die alle 4 unterschiedliche Hotels. Dann haben wir ihnen gesagt, gute Idee, aber es ist noch früh am Tag und außerdem haben wir Essen für euch vorbereitet. Wir laden euch noch zum Abendessen ein. Da waren sie dann mit einiger Mühe einverstanden. Und als wir gesagt haben, das ist ein Abendessen zum Kennenlernen, haben sie gesagt, eigentlich wollen wir uns gar nicht kennenlernen. Was wir von denen zu halten haben, haben wir schon gelernt. Und wir hatten überlegt, weil ja absehbar war, dass diese Situation kommt, was machst du in so einer Situation? Und wir haben dann entschieden, wir buchen einen Spreedampfer. Wir haben das Abendessen auf dem Spreedampfer angerichtet, haben die ganzen 4 Gruppierungen in den Spreedampfer gebracht und haben sie dann 2,5 Stunden die Spree rauf und runter. Keiner konnte von Bord. Und so haben die den ersten Abend miteinander gebracht, ohne die große Politik und ohne, dass wir große Verhandlungsprozesse dort angezettelt hätten, um sozusagen die ersten Schwellen der gegenseitigen Ablehnung zunächst mal zu überwinden. Das ist so ein Beispiel, ganz kleines Beispiel, aber an dem Sie vielleicht ein bisschen nachvollziehen können, was so der Alltag der Diplomatie, was der Alltag der Außenpolitik ist. Und wenn ich hier im Audimax bin, kann ich ja den Rat weitergeben, wenn es im Aster mal zu heiß hergeht. Spreedampfer mieten ist mein Rat, jedenfalls aus diesen Erfahrungen. Meine Damen und Herren, das ist die eine Seite. Ordnungen, genau wie gute Nachbarschaften, brauchen Mitglieder, Mitglieder, die sich engagieren. Aber sie brauchen eben gemeinsame Grundlagen. Will meinen, Regeln und Institutionen. Das war die Vision der Gründung der Vereinten Nationen vor 70 Jahren. Die Staaten der Welt setzen sich selbst Regeln, und zwar solche Regeln, an die sie sich hinterher gefälligst auch halten. Und das gilt nicht für irgendjemanden, sondern die Regeln waren ja gerade so ausgestaltet, dass auch die Starken, die eigentlich gar keine Vereinten Nationen brauchen, dass auch die Starken sich an solche Regeln halten. Auch hier passt irgendwie diese Lebenswelt von der Nachbarschaft. Auch unter Nachbarschaft gilt mindestens eine Grundregel: der Gartenzaun und die Grenzen und die Unverletzlichkeit des anderen zu achten. Das ist die Grundregel. Leider ist das im Augenblick keine Selbstverständlichkeit. Das haben Sie bei der Annexion der Krim gesehen. Und diese Grundregel, die Achtung der Souveränität des anderen, die ist ganz ohne Zweifel verletzt worden. Und wenn das passiert, dann muss man Unrecht beim Namen nennen und man muss auch darauf reagieren. Ich glaube, dass gerade wir Deutschen gut daran tun, für Regeln und Institutionen der internationalen Ordnung einzutreten. Am glaubwürdigsten tun wir das, indem wir uns selbst an diese Regeln halten und uns einbinden und einbinden lassen. Und ich glaube, dass genau dieses Hineinwachsen in Regeln, Bündnisse, in Institutionen, das ist, was uns in diesen letzten Jahrzehnten neues Vertrauen in der internationalen Gemeinschaft geschaffen hat und was dazu geführt hat, dass wir nach der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges, nach Nazi-Deutschland, im Herzen der internationalen Gemeinschaft wieder aufgenommen worden sind. Deshalb glaube ich, dass aufgrund dieser besonderen deutschen Geschichte wir auch besondere Verantwortung tragen für die Normen, für die Regeln, für die Institutionen dieser internationalen Ordnung. Aber es ist eben nicht nur die Historie, sondern auch, weil wir als weltweit eng vernetztes Land schlicht und einfach abhängig sind von einer regelbasierten internationalen Ordnung. Meine Damen und Herren, beim Stichwort Regeln begegnet mir jedenfalls, vielleicht auch Ihnen, auf Auslandsreisen merkwürdigerweise häufig ein Stereotyp, das irgendwie tief blicken lässt. Da sagen die: Ach, ihr Deutschen, ihr seid doch die, die bei Rot nicht über die Ampel gehen, selbst wenn weit und breit kein Auto kommt. Dann sagt man auf den ersten Blick: Na ja, Sie ahnen nicht, wie die Fahrradfahrer bei uns rasen, besonders auf dem Weg von der Uni zur Kneipe. Aber hinter diesem Stereotyp steckt ja ein tieferer Sinn. Ich will sagen, Regeln sind kein Selbstzweck, sondern diese Diskussion haben wir immer wieder auch mit unseren europäischen Partnern gehabt, während der Eurokrise intensiv geführt. Verlässliche Ordnungen überall brauchen eben Regeln, doch Regeln müssen am Ende auch politische Ziele erfüllen. Ich will sagen, wenn man an den Konflikt mit der Eurozone zurückdenkt, dann wird ja jeder in Erinnerung haben, dass diese Eurozone ganz offenbar kein regelkonformer Tempelbau ist, sondern ein politischer Raum, in dem auch weiterhin politisch gestritten werden muss um die richtige Lösung. Und das, was ich für die Eurozone sage, das gilt im Grunde genommen für die internationale Ordnung insgesamt. Das ist kein starres Gebäude, sondern solche internationale Ordnungen brauchen Luft zum Atmen, brauchen auch die Möglichkeit, sich nach und nach anzupassen. Oder von dem ganz anderen Punkt: Steven Erlanger hat mal gesagt, auch Ordnungen werden alt. Und meinte damit vor allen Dingen, auch internationale Ordnungen werden alt. Und ich finde, das stimmt sogar, ich weiß gar nicht, ob er daran gedacht hat, aber das stimmt sogar in zweierlei Hinsicht. Erstens, auch für bestehende Ordnungen kann über die Zeit hinweg wegen tatsächlicher Veränderungen Legitimität verloren gehen. Das kann man ganz besonders nachweisen, etwa am Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Ein Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, wenn Sie auf die ständigen Mitglieder schauen, auf die sogenannten Veto-Mitglieder des Sicherheitsrates, sind die vier Siegermächte plus China. Und das bildet die Welt, wie sie war, nach 1945 ab. Und es gibt heftige Diskussionen darüber, ob das eigentlich auf Dauer ausreicht. Oder noch schärfer und zugespitzt, sogar den Hinweis darauf, wenn es uns nicht gelingt, die Zusammensetzung der VN-Institutionen samt des Sicherheitsrates so zu verändern, dass er auf unsere heutige Zeit passt, dass die heutige Welt sich dort repräsentiert fühlt, dann könnte Legitimität von Institutionen der Vereinten Nationen und damit möglicherweise auch des Sicherheitsrates verloren gehen. Und Sie sehen so ganz kleine Gegenbewegungen jetzt schon. Möglicherweise nicht bei den Vereinten Nationen, aber bei den internationalen Finanzinstitutionen, IWF und Weltbank. Auch da hat sich vor allen Dingen der Westen geweigert, die Shares anzupassen, Afrika und Asien eine stärkere Rolle zu geben. Und dann passieren auf einmal Gründungen, die nicht Gegengründungen sein sollen, aber die Bank der BRICS-Staaten oder die Ostasiatische Investitionsbank, das sind natürlich Gründungen, die auch eine Enttäuschung widerspiegeln, dass sich die bestehenden internationalen Finanzinstitutionen nicht gewandelt haben. Das ist der Legitimitätsaspekt. Es gibt aber noch einen zweiten Aspekt, und der ist Ihnen wahrscheinlich viel einsichtiger und viel näher. Es entstehen eben über die Zeit auch neue Räume, für die noch gar keine Ordnung besteht. Wenn man sich das mit Blick auf die moderne Lebenswelt anschaut, kommen Sie wahrscheinlich ganz von selbst, ohne dass ich hier reden muss, auf eine ganze Liste von Beispielen Klima und Umwelt, wo wir jetzt im Dezember bei COP21 in Paris dringend weiterkommen müssen. Für den Weltraum bestehen kaum Ordnungsvorstellungen, selbst für die Weltmeere. Aber was das Dringlichste ist, also das nehme ich zurück, vielleicht nicht das Dringlichste, aber wo die Probleme am offenbarsten zutage treten, der noch weitgehend ungeregelte Raum, ist im Grunde genommen das Internet. Die Ordnung für den digitalen Raum, die fehlt. Ich will sagen, wie wir im Internet, in der internationalen digitalen Kommunikation, wie wir das, was wir im nationalen Rahmen noch einigermaßen hinkriegen, diese Balance von Freiheit und Sicherheit, wie wir das auf der internationalen Ebene hinkriegen, dafür ist die Lösung noch nicht gefunden. Und ginge es um Staaten und müssten wir Staaten verpflichten, wäre das alles, wenn nicht einfach, dann doch einfach her. Aber wir haben hier ganz andere Spieler. Wir haben große, mächtige, internationale Global Player, die das Datenvolumen mehr und mehr akkumulieren und die an Regeln der Vereinten Nationen sich nicht gebunden fühlen. Ich will sagen, die Technologie-Community, die NGOs, Unternehmen spielen heute eine sehr viel stärkere Rolle. Und wie wir die einbinden können in eine internationale Ordnung, das ist jedenfalls im Bereich des Internets noch ziemlich unbeantwortet. Legitimität von Institutionen, hatte ich gesagt, zum Ersten und Luft zum Atmen zum Zweiten, das ist das Spannungsfeld für internationale Ordnungspolitik. Ordnungen brauchen Wandel, aber es gilt auch das Gegenteil. Auch der Wandel braucht Ordnung, jedenfalls dann, wenn er einigermaßen gewaltfrei geschehen soll. Ich glaube, es gibt ein System, in dem diese Balance am besten funktioniert, und das wird Sie nicht überraschen, wenn ich sage, das ist die Demokratie. Weil Demokratien weltweit eigentlich das einzige Gesellschaftssystem und Verfassungssystem sind, das in der Lage ist, sich auch selbst in Frage zu stellen. Das ist anstrengend, aber auch die einzige Möglichkeit, wie man zu friedlichen Veränderungen kommen kann. Und deshalb plädiere ich dafür, dass wir in einer Demokratie möglichst keine Angst vor Veränderungen haben. Und natürlich führt uns das jetzt zurück am Ende auf das Thema Flucht und Migration, das ich ganz am Anfang berührt habe. Sie erinnern sich, ich hatte gesagt, innen und außen verschwimmen. Wenn das stimmt, wenn das Netz der Nachbarschaften immer dichter wird, dann verändert sich notwendigerweise auch das uns eigene. Dann verändert sich Heimat. Und wenn Sie jetzt mal zurückschauen in die letzten Jahrzehnte und ein bisschen vor Ihrer Geburt anfangen, Deutschland ist Heimat für Millionen von Menschen geworden. Wenn ich an meine eigene Mutter denke, die 1945 aus Schlesien ankam nach Ostwestfalen, das war damals für Neuankömmlinge nicht nur eine schöne Zeit, in der man mit Freude willkommen geheißen wurde. Oder nehmen Sie die 60er und 70er Jahre mit Gastarbeitern aus Italien, Portugal, der Türkei und Griechenland. Oder schauen Sie auf die 80er und 90er Jahre mit Neuankömmlingen aus den Gebieten der ehemaligen Sowjetunion und dann noch später in den 90er Jahren viele, viele Bürgerkriegsflüchtlinge als Folge der Auflösungserscheinungen Jugoslawiens, vom Balkan und vieles andere mehr. Ich nenne diese Beispiele nur, ohne es auszuführen, und will sagen, eigentlich ist das Thema Migration kein neues für uns, sondern wir haben Erfahrung mit Migration und Integration. Und es mag Sie erstaunen, meine Damen und Herren, schon bevor die aktuelle Flüchtlingswelle losging oder die Flüchtlingsdiskussion an Schwung aufnahm, hatten wir in Deutschland einen höheren Anteil an Menschen mit Wurzeln im Ausland als im klassischen Einwanderungsland schlechthin, den USA nämlich. Als ich das in einer Rede in den USA gesagt habe, waren die nur erstaunt und wollten dann Statistiken sehen. Meine Damen und Herren, Heimat verändert sich und ihre Normen verändern sich. Nehmen Sie sich mal die Zeit und rufen Sie Ihre Eltern oder Großeltern an und fragen Sie, wie war das? Was war das eigentlich früher mit Deutschland? Und wenn Sie die Frage nicht stellen, dann rufen Sie trotzdem an, die werden sich freuen. In Deutschland vor 50 Jahren zum Beispiel durfte eine Frau kein eigenes Konto führen. In Deutschland vor 50 Jahren musste eine Frau um Erlaubnis bitten, wenn sie eine Arbeitsstelle annehmen wollte. Das ist alles gar nicht so furchtbar lange her. Und diese Normen haben sich zum Glück geändert. Und deshalb sage ich immer, das sollte uns doch eigentlich ein bisschen Selbstbewusstsein geben und nicht ängstlich sein, schon gar nicht selbstgerecht in der Diskussion, ob es uns gelingt, die Neuankömmlinge, die jetzt kommen, in Deutschland auch zu integrieren und die Frage, mit welcher Religion sie kommen, nicht zur dominanten Frage von Integration und Integrationsmöglichkeit zu machen. Engagement, Einbindung, Wandelbarkeit. Einen Aspekt, meine Damen und Herren, habe ich vergessen, den ich ganz zum Schluss noch nennen will, der aber auch dazugehört, gerade wenn wir über Migration und Zuwanderung sprechen. Dieser letzte Aspekt ist der der Vielfalt. Als ich an dieser Rede saß und die Rede vor der Generalversammlung hinter mir hatte, wo ich auch über die internationale Ordnung gesprochen habe, fiel mir eigentlich jetzt hier auf, möglicherweise ist das zu vermessen, von der internationalen Ordnung zu reden, weil wir ganz viele internationale Ordnungen haben. Vom Kreuzberger Kiez, wo immer Sie wohnen, bis zur Europäischen Union. Jeder von uns ist Mitglied von vielen, vielen überlappenden Ordnungen. Es gibt lokale, nationalstaatliche, regionale Ordnungen, aber auch solche, die wir mit Fug und Recht universell nennen dürfen, allen voran die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Ordnungspolitik findet auf all diesen Ebenen statt. Eine ausschließlich national ausgerichtete Ordnungspolitik, wie Sie das vielleicht aus einem alten VWL-Lehrbuch kennen, die kann es eigentlich heute gar nicht mehr geben in diesem Netz aus Nachbarschaften, von dem ich vorhin gesprochen habe. Wir engagieren uns in den Vereinten Nationen und ich unterlasse es ja auch jedenfalls immer, auf die Schwäche der Vereinten Nationen zu schimpfen, weil die Vereinten Nationen können nicht stärker sein, als ihre Mitglieder es zulassen. Und wenn ein Vorwurf gerechtfertigt ist, dann der, dass die Mitglieder die Vereinten Nationen schwach halten, aber die Vereinten Nationen selbst sind es eigentlich nicht. Wir engagieren uns dort, wir engagieren uns auf der regionalen Ebene, denn regional heißt jetzt runtergebrochen von der Weltordnung VN. Wir engagieren uns auf der regionalen Ebene, EU meint es, weil wir glauben, dass die EU ein globaler Vorreiter von regionaler Ordnung sein kann, aber in diesen Zeiten von Eurokrise, Flüchtlingsverteilung, Ukraine-Konflikt ist die entscheidende Frage, ob sie diesem Druck tatsächlich standhält. Und dieser Beweis ist noch nicht geliefert. Er kann nur von den Europäern gemeinsam erbracht werden. Und wir engagieren uns auf der nationalstaatlichen Ebene, auch deshalb, weil ich persönlich glaube, dass der souveräne Nationalstaat bis auf Weiteres der Grundbaustein der internationalen Ordnung bleiben wird. Deshalb beteiligen wir uns auf all diesen Ebenen an der Stabilisierung von fragilen Staaten im Krisenbogen von Libyen bis Afghanistan. Deshalb unterstützen wir ganz essentielle staatliche Funktionen von Schulen bis Krankenhäusern. Deshalb fördern wir Projekte von Krisenprävention und guter Regierungsführung. Aber die Vielfalt von Ordnung bedeutet eben auch noch was anderes. Alles muss seine rechte Ordnung haben, mag ein bekanntes, nicht unbedingt schönes Sprichwort sein, aber ehrlich gesagt, alles muss seine rechte Ordnung haben, taugt auch in der Außenpolitik nichts. Wissen Sie, Ordnungsvorstellungen stecken ja auch bei denen, die die Welt einteilen in Gut und Böse oder Achsen des Guten und des Bösen schmieden. Ordnung ist auch bei denjenigen, die die Welt nur in zwei Farben sehen, in Schwarz oder Weiß. Und ich kann mich erinnern, war glaube ich im letzten Jahr, da hatten wir ein NATO-Außenministertreffen in Brüssel. Das war so mitten in der Ukraine-Krise, eher noch am Anfang der Ukraine-Krise. Da saß dann mein kanadischer Kollege abends in der Runde, in der Ministerrunde und sagte, wie gesagt, am Anfang der Ukraine-Krise, Geis, jetzt müssen wir uns aber mal entscheiden, ob Russland ein Freund oder ein Feind oder ein Partner oder ein Gegner ist. Und ich bin dann aufgestanden und habe ihm gesagt, weißt du, lieber John, so kann man diese Frage eigentlich nur in Kanada mit einigen 10.000 Kilometern Entfernung von Russland stellen. In Europa ist das anders. Weil ob uns das gefällt oder nicht, für uns bleibt jedenfalls Russland ein großer und wichtiger Nachbar. Im Guten und im Bösen, er wird jedenfalls Einfluss auf europäische Sicherheit, auf europäische Politik nehmen. Und deshalb ist diese schnelle Entscheidung, ist Russland ein Partner oder ein Gegner, für uns, die wir nah dran leben, eben nicht so einfach möglich für wie jemanden in Kanada. Es wird in Europa keine Sicherheit ohne Russland und es wird keine gegen Russland geben. Und das ist der Grund dafür, weshalb wir nach langen Diskussionen, die wir auch im Auswärtigen Amt geführt haben, uns am Ende entschieden haben, im nächsten Jahr den Vorsitz in der OSZE, in der einzig verbliebenen Institution, nachdem die NATO-Russland-Beziehungen suspendiert worden sind, in der einzig verbliebenen Institution, in der Russland und der Westen noch gemeinsam miteinander sitzen. Das ist der Grund dafür, weshalb wir uns entschieden haben, in dieser schwierigen Zeit im nächsten Jahr den Vorsitz der OSZE zu übernehmen. Ja, will ich damit sagen, es gibt verschiedene Vorstellungen von Ordnung auf der Welt. Es gibt sogar eine Art Ideenwettstreit um den Begriff der Ordnung. Ein Journalist hat mir erzählt, wie er im Frühjahr 2014 während dieser Annexion der Krim dort auf die Krim gereist ist. Und Sie können sich erinnern, damals ganz am Anfang der Auseinandersetzung wurde dann so ein Referendum auf den Weg geschickt. Da sollten sich die Bürger der Krim entscheiden, ob sie nun los wollten von der Ukraine und sich Russland anschließen sollten oder nicht. Der Journalist, der damals da unterwegs war, der hat dann in diesen Tagen vor dem Referendum dort ein Wahlplakat in der Stadt gefunden. Ich habe es mal mitgebracht hier. Das kann man jetzt hier vielleicht in den vorderen Reihen lesen. Ein Wahlplakat auf tiefrotem Grund, ein gemaltes Konterfei von Wladimir Putin. Darunter ein einziges Wort in Russisch, Poryadok. Und das heißt nichts anderes, das ist Russisch für Ordnung. Deshalb ist der Begriff Ordnung für sich ist noch nicht selbstsprechend, sondern es hängt von dem Inhalt ab, mit dem wir den Begriff der Ordnung füllen. Aber ich finde, meine Damen und Herren, wenn es denn schon einen Ideenwettstreit um Ordnung gibt, dann haben wir jedenfalls allen Grund daran, uns an diesem Ideenwettbewerb selbstbewusst zu beteiligen. Nicht indem wir die Moralkeule schwingen, sondern indem wir auf die Kraft des guten Beispiels vertrauen. Nicht indem wir alles besser wissen, sondern indem wir etwas anzubieten haben. Nicht indem wir uns abschotten gegen eine unfriedliche Welt, sondern indem wir rausgehen, uns engagieren. Von meinen Reisen als Außenminister kann ich Ihnen jedenfalls eines berichten. Viele da draußen in der Welt erwarten das von uns. Sie trauen uns Deutschen zu, gute Nachbarn zu sein. Und sie hoffen darauf, dass wir uns und demnächst Sie sich engagieren für dieses Netz aus Nachbarschaften, in dem wir leben und hoffentlich friedlich weiterleben werden. Dazu will ich Sie ermuntern und dazu bin ich hier. Ich freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank.
Welt aus den Fugen. Was hält uns zusammen? 70 Jahre nach dem Gründungsvertrag der Vereinten Nationen analysierte der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier die aktuelle internationale Ordnung. Gesprochen hat er am 21. Oktober 2015 vor Studentinnen und Studenten der Freien Universität Berlin.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.